Rund 700 Seiten antike Quellenliteratur zu lesen, klingt vielleicht nicht unbedingt nach einem unterhaltsamen Lektüreerlebnis. Doch Thukydides' Geschichte des Peloponnesischen Kriegers ist vielleicht das literarisch beste und fesselndste Geschichtswerk mit den größten dramatischen Qualitäten, das uns aus der griechisch-römischen Antike überhaupt erhalten ist. Vor allem, weil es nicht nur von einem literarisch begnadeten Historiker verfasst wurde, sondern von einem Augenzeugen und aktiv Mitwirkenden der historischen Ereignisse, die er beschreibt. Im großen Entscheidungskampf zwischen Athen und Sparta um die Vorherrschaft in der griechischen Welt, der von 431 bis 404 vor Christus tobte und mit dem Untergang des Athenischen Reiches endete, kommandierte der reiche athenische Bürger Thukydides als einer der jeweils 10 gewählten Strategen selbst eine Flotteneinheit, mit deren Führung er allerdings solches Unglück hatte, dass es mit Athen verbündete Amphipolis, das er hatte schützen sollen, von den Spartanern eingenommen wurde. Wofür die athenische Bürgerschaft Thukydides ins Exil verbannte, was vielleicht sein bemerkenswertes Streben nach Objektivität und Unparteilichkeit und seine ausgesprochen kritische Haltung gegenüber den Motiven der aggressiven athenischen Außenpolitik erklärt. Ich habe ja schon in mehreren Beiträgen umrissen, warum das klassische Athen ein in doppeltem Sinne parasitärer Staat war. Einerseits beruhten Wohlstand und politische Freiheit der Bevölkerungsminderheit mit vollem Bürgerrecht auf der Ausbeutung einer Mehrheit von Sklaven wie in allen griechischen Poleis der klassischen Ära. Zweitens aber zog Athen als mächtigste griechische Polis zu der Zeit gewaltige Geldmittel aus der Ausplünderung seiner sogenannten Bundesgenossen, die tatsächlich Athen untertänige, ausgebeutete Vasallenstaaten waren. Als Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus die persischen Großkönige zweimal vergeblich versucht hatten, Griechenland zu unterwerfen, dabei Athen die Seele des Widerstandes gegen die riesigen persischen Invasionsarmeen gewesen. Und unter der politischen und militärischen Führung Athens besiegte ein Bund griechischer Stadtstaaten die Perser und sicherte ihre Freiheit. Der Schock der persischen Invasion hatte den Griechen klargemacht, dass ihre hunderten Kleinstaaten mit oft nur wenigen tausend Einwohnern politisch und militärisch kooperieren mussten, wenn sie sich gegen das benachbarte Riesenreich wirksam schützen wollten. Als Athen nach dem Rückzug der Perser den sogenannten Attisch-Delischen Seebund zur gemeinsamen Verteidigung der Griechen gegen Persien gründete, da waren zahlreiche griechische Kleinstädte, denen die Notwendigkeit eines solchen Bundes einleuchtete, gern bereit beizutreten und Truppen, Kriegsschiffe und Geldmittel für die gemeinsame Sache beizusteuern. Dass Athen als bevölkerungsreichste und wohlhabendste Polis des Bundes mit der größten Flotte die Führung übernahm, wurde anfangs allgemein akzeptiert. Der Bund erfüllte nicht nur seine Aufgabe, Persien von neuen Invasionsideen abzuschrecken, sondern ging sogar in die Offensive. Die persienuntertänigen Griechenstädte an der kleinasiatischen Küste wurden von den Bundestruppen befreit. Und schließlich unternahmen Athen und seine Verbündeten sogar mit einer großen Expeditionsarmee eine Landung in Ägypten, um dort die Aufständischen gegen die persische Fremdherrschaft zu unterstützen und das Land aus dem persischen Reich herauszubrechen. Ein Unternehmen, das ihre Kräfte freilich überstieg und scheiterte. Aber im Laufe der Zeit wandelte sich der Charakter des Attisch-Delischen Seebundes. Athen, bisher erster unter Gleichen in einem Bündnis theoretisch souveräner und gleichrangiger Staaten, entwickelte sich zu deren Unterdrücker, der Seebund zu einem athenischen Imperium. Eine eigenständige Außenpolitik und der Unterhalt einer eigenen Flotte wurde den Bundesgenossen verboten. Stattdessen mussten sie willkürlich festgesetzte, immer höhere Geldabgaben an Athen leisten, das über die Verwendung dieser Mittel überhaupt keine Rechenschaft mehr ablegte und sie nicht mehr für den Kampf gegen Persien verwendete, sondern zum Bau monumentaler Prachtbauten in der Stadt. Die heute noch erhaltene Bebauung der Akropolis ist Zeugnis davon. Und vor allem zur Einrichtung einer Art von Sozialsystem für die eigene Bürgerschaft. Es ist in dieser Zeit, dass man in Athen anfängt, allen Bürgern für jede staatsbürgerliche Tätigkeit einen beträchtlichen Tagessold zu zahlen. Für die Teilnahme an den Volksversammlungen, für die jedem Bürger freistehende Teilnahme als Geschworener an den Gerichtsverhandlungen, sogar für jeden Theaterbesuch, die als staatsbürgerliche Pflicht galten. Die von Athen ausgepressten Bundesgenossen zahlten mit ihren Beiträgen den ärmeren athenischen Bürgern den Lebensunterhalt. In einem imperialistisch anmutenden Fieber versucht Athen, immer neue Poleis als Vasallen in seinen Bund zu pressen, um noch mehr Geld herauszuholen. Thukydides benennt dieses Streben klar als das Hauptmotiv des aggressiven Expansionismus der athenischen Demokratie, wenn er in seinem Geschichtswerk von der verhängnisvollen Sizilien-Expedition 415 vor Christus schreibt. Er berichtet, dass die von der Eroberung des großen und reichen Sizilien träumende athenische Bürgerschaft von einer fiebrigen Begeisterung erfasst wurde, als die Rüstung für die Expedition begann. Hätte man erst einmal Sizilien, dann würden die Kriegsbeute und die neu nach Athen fließenden Tribute so groß sein, dass kein athenischer Bürger je wieder für seinen Lebensunterhalt würde arbeiten müssen. Die Polis als ideeller Gesamtlumpenprolet, der durch Raubkrieg dafür sorgt, dass der Lebensunterhalt aus öffentlichen Mitteln weitersprudelt oder so. Woraus sich auch erklärt, dass in Athen gerade die radikaldemokratischen Kräfte und ärmeren Teile der Bürgerschaft besonders militaristisch und kriegslüstern waren und eine besonders aggressive Außenpolitik in der Volksversammlung erforderten, während die von einem aristokratischen System träumenden schwer reichen Bürger viel eher zum moderaten Kriegsziel und einer friedlichen Verständigung mit Sparta und seinen Bundesgenossen neigten. Um diese Einnahmen nicht zu gefährden, verbot Athen den Austritt aus dem Bund und erklärte ihn zum Verrat, der von der mächtigen athenischen Flotte drakonisch bestraft wurde. Zu den packendsten Passagen bei Thukydides gehören die Stellen, an denen er die Reaktionen Athens einerseits auf den Abfall Lesbos, andererseits die Weigerung von Melos, dem Bund beizutreten, schildert. Als Athens Expansionsstreben schließlich Sparta, die Vormacht auf der Peloponnes, so sehr alarmiert hatte, dass es fürchtete, auch Sparta werde schließlich von Athen unterjocht werden, wenn sein Machtzuwachs so weitergehe, hatte sich unter spartanischer Führung eine Liga griechischer Staaten gebildet, die die athenische Expansion stoppen, sein Reich zerschlagen und allen griechischen Poleis die Freiheit zurückgeben wollte. Im Jahr 431 vor Christus begann offen der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und seinen Vasallen und der von Sparta geführten anti-athenischen Liga. Viele der athenischen Vasallen ergriffen die Gelegenheit, das athenische Joch abzuschütteln, sich auf die Seite Spartas zu stellen und ihre Freiheit zu verkünden. So auch Lesbos. Thukydides beschreibt, wie unter der Bürgerschaft Athens die Wut über die Verräter auf Lesbos explodierte und in der Volksversammlung sofort ein Mehrheitsbeschluss gefasst wurde, an Lesbos ein Exempel zu statuieren. Unverzüglich sollte die Flotte sich gegen Lesbos in Bewegung setzen, die Insel unterwerfen und dann zur Abschreckung alle erwachsenen Männer abschlachten, alle Frauen und Minderjährigen als Sklavinnen verkaufen und die Städte in Schutt und Asche legen. Allerdings packte die Athener bald das schlechte Gewissen. Ein alternativer Beschluss wurde gefasst, nur diejenigen Lesbier hinzurichten, die aktiv für den Abfall agitiert hatten, und man schickte einen Schnellseeler der bereits ausgelaufenen Flotte hinterher, um den geänderten Beschluss der Volksversammlung mitzuteilen. Solches Glück hatte Melos nicht. Die Inselrepublik Melos war bisher neutral gewesen, wurde von Athen aber ultimativ zum Beitritt in den Artisthenischen Seebund aufgefordert. Als die Melier zögerten, schickte Athen eine Gesandtschaft nach Melos, um den Meliern die Konsequenzen einer Weigerung klarzumachen. Der Dialog zwischen den athenischen Gesandten und den Repräsentanten der Bürgerschaft von Melos ist eines der literarischen Highlights des Buches. Die Melier legen zunächst die Ungerechtigkeit einer solchen Forderung und ihr Recht auf Neutralität dar. Doch die athenischen Gesandten auf dem Gipfel imperialer Hybris wischen das verächtlich und ungeduldig beiseite. Sie seien nicht hier, um über Moral und Recht und Unrecht zu diskutieren, sondern ihnen die machtpolitischen Fakten zu verdeutlichen. Athen ist mächtig, Melos ist schwach und mögliche spartanische Hilfe weit weg. Der Mächtige befiehlt, der Schwache gehorcht oder wird ausgelöscht. Nach Recht und Moral fragt niemand mehr, wenn der Starke seine Interessen mit Gewalt durchgesetzt hat. Die einigermaßen schockierten Melier stellen ihre Argumentation um, versuchen nun nicht mehr an das Rechtsgefühl der Athener zu appellieren, sondern nur noch an deren nacktes Nützlichkeitsdenken. Anständige Behandlung schwächerer Staaten werde Athens Machtinteressen doch eher nützen als schaden, würden sie doch andernfalls jeder kleine und schwache Staat präventiv mit Sparta verbünden, um gegen den athenischen Furor geschützt zu sein. Ach was, meinen die athenischen Gesandten. Die athenische Flotte ist überwältigend, man wird schon mit Sparta und allen Bundesgenossen fertig werden. Und den Zusammenhalt des athenischen Imperiums sollen die Melier mal lieber ihre Sache sein lassen. Die Alternative laute, entweder die Melier sind vernünftig, werden Vasallen Athens, zahlen brav ihre Tribute und sind gehorsam, oder es wird kein Melos mehr geben. Vor diese furchtbare Entscheidung gestellt, beschließen die Melier, dem Unrecht können sie sich nicht widerstandslos beugen und wenn sie dabei untergehen müssen. Die athenische Armee erstürmt das widerspenstige Melos, tötet die gesamte erwachsene männliche Bevölkerung, verkauft alle Frauen und Kinder in die Sklaverei und reißt die Stadt nieder. Freilich ist solche Grausamkeit im Umgang mit besiegten Gegnern keine rein athenische Spezialität. Sparta und seine Bundesgenossen verfahren nach der Einnahme der Stadt ebenso mit Athens Bundesgenossen Plataea, dessen verzweifelte Verteidigung gegen eine Übermacht, die fast ausgehungerten letzten Verteidiger aufgeben müssen, großartig nachgezeichnet wird. Und Massakrierung von Kriegsgefangenen kommt auf beiden Seiten dauernd vor. Obwohl selbst athenischer Bürger und Kommandant, zeichnet Thukydides das athenische Reich doch als einen tief amoralischen Staat, der vor Arroganz und Gier alle elementaren völkerrechtlichen Gepflogenheiten über Bord geworfen hat und den nackten machtpolitischen Zynismus für seine Herrschaft kein anderes Argument mehr bemüht, als wir sind nun einmal die Stärkeren und schlagen jeden Schädel ein, der sich vor uns nicht duckt. Man merkt seiner Schilderung an, dass es den die Ereignisse aus dem Exil Verfolgenden mit einer gewissen Genugtuung erfüllt, dass er es als eine Art Wiederherstellung der missachteten Gerechtigkeit ansieht, als die Athener in ihrer Maßlosigkeit und Selbstüberschätzung mit der sizilianischen Expedition schließlich den Bogen überspannen. Es durchläuft einen beim Lesen eine Gänsehaut, wie Thukydides den ungläubigen Schrecken schildert, der die Athener erfasst, als die Nachrichten durchdringen, ihre komplette Armee sei im fernen Sizilien zugrunde gegangen und dass die als stolze Eroberer nach Westen gesegelten jungen Männer Athens krepierten nun als entehrte Gefangene von Syrakus an Hunger und Unterernährung zwischen ihren Exkrementen in einem Gefangenenlager im Steinbruch. Und als das Gespenst der Niederlage, des Zusammenbruchs ihres Reiches und der Rache ihrer Feinde am Horizont auftaucht. Diese Geschichte von Hybris und tiefem Fall ist mitreißend wie ein Drama, ohne dass der Wert als historische Quelle und das Streben nach Objektivität darunter leiden. Natürlich kann man an kein antikes Geschichtswerk die Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens moderner Historikerinnen anlegen. Aber der stets nüchterne Thukydides kommt solchen Ansprüchen vielleicht näher als irgendein anderer uns erhaltener antiker Geschichtsschreiber. Er beschreibt in der Einleitung, wie er mit zig Augenzeugen und Entscheidungsträgern der von ihm beschriebenen Ereignisse gesprochen hat, um zu einer möglichst korrekten Chronologie und einer möglichst wahrheitsgetreuen Darstellung der Ereignisse zu gelangen. Immer bemüht er sich um die Trennung prüfbarer historischer Fakten von Legenden und nur vom Hörensagen Bekannten. Ganz und gar nicht selbstverständlich für antike Geschichtsschreiber, die oft sogar zwischen Mythologie und historischer Überlieferung überhaupt keinen Unterschied machen und für die Herakles genauso eine historische Persönlichkeit ist wie Kyros. Als einziger Heerführer mit militärischer Erfahrung sind auch seine militärischen Ausführungen ungewöhnlich genau und historisch glaubwürdig. So fehlt bei ihm beispielsweise völlig der für antike Historiker sonst oft typische Drang, zur Dramatisierung des Geschehens abstruse Fantasiezahlen zu nennen. Während sein älterer Kollege Herodot noch von persischen Millionenheeren fabuliert, sind die von Thukydides genannten Truppenzahlen einerseits so genau, andererseits so niedrig, dass sie völlig den klassischen antiken Poliswelt zu erwartenden sozioökonomischen Verhältnissen entsprechen und sehr vertrauenswürdig erscheinen. Selbst die allergrößten Poleis wie Athen und Syrakus können nach den Schilderungen des Thukydides aus ihrer eigenen Bürgerschaft niemals mehr als einige tausend Mann bewaffnet und ins Feld führen. Um überhaupt einmal Heeresstärken von über 5000 Mann zu erreichen, müssen sie ihre eigenen Kräfte mit denen von zig kleineren Alliierten bündeln. Als Athen für die sizilianische Expedition knapp 7000 Mann mobilisiert, wird das als eine außergewöhnliche militärische Kraftanstrengung geschildert. Kleine Poleis steuern zu einem Feldzug oft nicht mehr als 200-300 Mann bei. Dank seiner praktischen Erfahrung als Kommandant hat Thukydides auch einen wachen Blick für die ökonomischen Bedingungen des Krieges. Immer wieder schildert er als das Hauptproblem der Kriegführung die verzweifelte Notwendigkeit, an ausreichende Lebensmittel für die Armee zu gelangen. Mit den primitiven Transportverhältnissen der Antike war eine laufende Versorgung eines größeren Heeres aus der Heimat ja unmöglich. Die Truppen mussten in ihrem Einsatzort das Lebensnotwendige zu kaufen oder zu rauben suchen. Und wenn in einer Gegend nicht genug Lebensmittel aufzutreiben war, dann musste man die Operationen dort nach ein paar Wochen einstellen und sich wieder zurückziehen. Die sizilianische Expedition ging nach Thukydides Schilderung nicht zuletzt deswegen schief, weil das Problem der Lebensmittelbeschaffung in einem fernen, fremden und feindlichen Land nicht gelöst werden konnte. Die Lieferung von Nachschub mit Schiffen aus der Heimat nur schlecht funktionierte und schließlich unmöglich wurde, als Syrakus gegen alle athenischen Erwartungen die Seeherrschaft entlang der sizilianischen Küste errungen hatte. Die meisten Feldzüge, die Thukydides beschreibt, dauerten maximal einige Monate. Dann musste man sich in die Heimat oder eine große, reich mit Lebensmitteln versorgte Stadt zurückziehen. Oder das Heer bröckelte auseinander und die Bundesgenossen desertierten. Aber nicht nur für antike Kriegführung, auch für die politische Kultur der klassischen Antike ist Thukydides eine hervorragende, sehr anschauliche Quelle. Er schildert nicht nur Schlachten und Feldzugsplanung, sondern auch immer ausführlich deren politische Ursachen und Rückwirkungen in den kriegführenden Staaten. Bevorzugt mit dem literarischen Stilmittel der Rede. Gern lässt Thukydides Truppenkommandanten und politische Führer ihre Motive in Reden vor Volksversammlungen oder Heeresversammlungen darlegen, von denen er versichert, sie hätten allesamt wirklich stattgefunden, nur dass er sie sinngemäß wiedergegeben habe, weil es unmöglich gewesen sei, ihren genauen Wortlaut in Erfahrung zu bringen. Aber ob nun alle dieser Reden, die einen beträchtlichen Teil des Buches ausmachen, historisch gewesen sein mögen oder sie ein geschicktes literarisches Mittel zur lebendigen Darstellung der politischen Motive aller Seiten seien, einige von ihnen sind Höhepunkte der politischen Literatur der Antike. So beispielsweise die berühmte Gefallenenrede des Perikles anlässlich des feierlichen Staatsbegräbnisses der ersten athenischen Gefallenen des Krieges, in der Perikles in leuchtenden Farben das freiheitliche demokratische System Athens, die Weltoffenheit und aufgeklärte liberale Haltung der Athener preist und ihnen das bornierte, freudlose, spießige und unfreie Sparta gegenüberstellt, um den athenischen Zuhörern zu suggerieren, sie würden diesem Krieg nicht einfach nur für Macht- und Wirtschaftsinteressen, sondern für die Verteidigung eines überlegenen politischen und gesellschaftlichen Systems kämpfen. Das erste historische Beispiel für die Propagierung von einer Art demokratischem liberalem Imperialismus, die auch im weiteren Kriegsverlauf immer wieder bemüht wurde, wenn Athen in den von ihm unterworfenen Poleis mit aristokratischer Herrschaft die Aristokraten verjagte und mit Waffengewalt Demokratien errichtete, um den einfachen Bürgern in den griechischen Städten zu suggerieren, Athen strebe nicht bloß nach Hegemonie, sondern nach der Durchsetzung der Volksherrschaft in allen griechischen Staaten. Eine Propaganda, die zumindest anfangs oft funktionierte, beschreibt Thukydides doch mehrere Fälle, in denen die ärmeren Teile der Bürgerschaft ermunternd von Athen die Aristokratie in ihrer Polis stürzten und im Bündnis mit Athen die Demokratie errichteten, wie überhaupt der Krieg auch zu zahlreichen heftigen Klassenkämpfen im Innern führte, auch umgekehrt zu aristokratischen Verschwörungen gegen Demokratien im Bund mit Sparta. Nicht zuletzt in Athen selbst. Der Sturz der athenischen Demokratie durch einen Verschwörerbund antidemokratischer Reicher 411 vor Christus und die Wiederherstellung der Demokratie auf Druck der aus den unteren Schichten der Bürgerschaft rekrutierten athenischen Flotte gehört zu den letzten Ereignissen, die Thukydides beschreibt, bevor sein Werk dann leider abrupt abbricht. Es ist sehr schade, dass Thukydides die letzten 7 Jahre des Krieges, den Fall Athens und den zweiten Sturz der Demokratie nicht mehr schildert. Was darauf hindeutet, dass er möglicherweise während des Schreibens wohl um 400 vor Christus verstorben sein mag. Über diese Endphase des Krieges wissen wir vor allem durch Xenophons Hellenika Bescheid, die aber bei Weitem nicht an die literarische Qualität von Thukydides Werk heranreichen. eine wunderbare, unglaublich facettenreiche historische Quelle zur Welt der klassischen griechischen Poleis und ein literarisches Vergnügen, das nach gut 2400 Jahren den Leser immer noch mitreißt. Und dass man sich trotz des vielleicht etwas abschreckenden Umfangs nicht entgehen lassen sollte, wenn man sich auch nur etwas für die Welt der griechischen Antike interessiert. Und natürlich würde dieser dramatische Stoff geradezu danach schreien, einmal zu einer Netflix-Serie verarbeitet zu werden, falls gerade ein Produzent mit zu viel Geld mithören sollte.